Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du beim Online-Gottesdienst der Ekklesiakirche Pforzheim reingeklickt hast. Herzlich willkommen. Ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Wie geht es dir? Wie geht es dir in der aktuellen Situation? Bist du noch relativ entspannt? Genießt vielleicht sogar die Auszeit, die du durch die Krise hast? Oder bist du vielleicht zunehmend deprimiert, weil dein Alltag so eingeschränkt ist, weil viele Dinge nicht möglich sind? Hast du vielleicht sogar sehr düstere Gedanken und Zukunftsängste, die sich vielleicht sogar verstärken? Wie auch immer es dir geht, ich möchte dich mit einem Bibelvers ermutigen. In 2. Timotheus 2, in dem ersten Vers, da sagt Paulus zu Timotheus, er sagt, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt worden ist. Und das ist eigentlich eine geniale Botschaft. Weißt du, Jesus, der beschenkt dich nicht nur. Jesus, der nimmt dich nicht nur aus irgendwelchen Situationen raus, die schwierig sind. Nein, er gibt dir richtig viel Power, auch in Situationen, die dich herausfordern. Du darfst stark werden. Warum? Weil er dich stark macht und weil da was Übernatürliches von ihm zu dir fließt. Und das ist richtig stark. Hey, ich möchte ein paar richtig positive Dinge mit dir teilen, die ich in der letzten Woche gehört und zum Teil auch erlebt habe. Das erste war am letzten Sonntag unser Gottesdienst, den wir als Familie gemeinsam gefeiert haben. Und wir haben es tatsächlich zum ersten Mal erlebt und hinbekommen, dass jeder aus der Familie laut gebetet hat. Ja, weil wir in so einem Wohnzimmer-Gottesdienst zusammen waren. Ich habe gebetet, meine Frau hat gebetet und jedes einzelne meiner drei Kinder hat auch gebetet. Hammer, das haben wir vorher nie geschafft, aber jetzt durch die Krise war es irgendwie möglich und die Kinder hatten Dinge auf dem Herzen. Hey, vielleicht ist das der Moment heute, wo du das erste Mal betest. Wie wär's? Wäre richtig, richtig stark. Dann habe ich von einem Freund gehört, dass er während einem Online-Gottesdienst, den er angeschaut hat, es war leider nicht unserer, körperlich tatsächlich geheilt worden ist, als danach noch die Familie für ihn gebetet hat. Und es hat mich richtig ermutigt und ich denke mir, wow, Gott ist einfach in der Lage zu wirken auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und das ist stark. Du darfst auch heute was erwarten. Und dann hat mir jemand aus der Gemeinde eine ganz liebe E-Mail geschrieben und mir mitgeteilt, dass es da eine Person gibt, der es in der Nacht vor dem Sonntag, also von Samstag auf Sonntag, richtig schlecht ging, nervös, ängstlich und so weiter. Und dann hat diese Person unseren Online-Gottesdienst angeschaut und war total ermutigt, hat irgendwo Frieden in sich gespürt und war ganz verändert. Und weißt du, das sind Dinge, die du heute erleben darfst durch diesen Gottesdienst. Jesus Christus will dich stark machen. Wow. Lass uns jetzt gemeinsam Gott mit Liedern groß machen, ihn anbeten und öffne doch einfach dein Herz für Jesus. Und nachher wird unser genialer Pastor in Ausbildung, Simon, noch predigen. Ich freue mich schon riesig drauf. Gottes Segen euch.
Guten Morgen, liebe Ekklesia-Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass ich heute predigen darf hier vor euch, dass ihr mich, ja, komische Situation natürlich vor einer Kamera zu predigen, aber ich weiß, es kommt an und ich bin sehr froh darüber. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich vermisse euch. Mir fehlt die Gemeinschaft, mir fehlt die Gemeinde. Und ich hoffe, dass diese Zeit erholsam ist für die einen, die vielleicht zu Hause sind und mehr mit ihrer Familie machen können. Und ich hoffe aber trotzdem, dass auch die, wo die Zeit vielleicht bedrückend ist, dass ihr nicht vergesst, dass Jesus euch liebt, dass er bei euch ist und dass er euch dort begleitet in dieser Zeit. Und dass alles mal, ja, dass diese Zeit auch mal zu Ende geht. Da möchte ich euch echt ermutigen. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt vorab, aber an sich freue ich mich. Ich möchte Öli Danke sagen, der hier auch im Raum ist und der das hört, dass ich heute predigen darf. Und ich möchte Danke sagen für die ganze Ausbildung. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Und am Anfang wollen wir in die Bibel schauen, beziehungsweise die Predigt kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes und dadurch der Glaube wiederum. Das hat Luther geschrieben. Weil ich glaube daran, dass die Bibel wahr und autoritativ ist. Es bedeutet für mich, dass sie entscheidend ist und dass sie richtungsweisend ist. Und es ist so wichtig, dass wir verankert sind im Wort Gottes, in der Bibel, damit wir wachsen und Gottes Willen kennenlernen können und kennenlernen dürfen. Wir haben Das Motto als Ekklesia-Gemeinde: mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und mehr wie Jesus werden wir, indem wir ins Wort Gottes reinschauen und das ins Herz nehmen, was Gott zu uns sagt, was Jesus zu uns spricht. Und ich möchte heute aus dem Epheser 4, 29 bis 32 predigen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die es gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumdendes Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Was ich interessant finde am Epheserbrief, ist, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat, während er im Gefängnis sitzt. Ja, in Gefangenschaft. Heute würden wir sagen Quarantäne, Spaß beiseite, aber diese Situation bei ihm war nicht rosig. Die Gefängnisse damals waren kalt, waren voll mit Ratten, Verpflegung war nicht gut, also eine Situation, die dich nicht glücklich macht. Auf jeden Fall ist er dort alleine mit seinen Gedanken, mit sich selbst und mit Gott. Und das Einzige, was ihn beschäftigt, ist die Gemeinde. Ist Gott zu dienen. Hey, sein Herzschlag brennt für Gott. Und er denkt sich, ich muss in meiner Zeit, wo ich Schwierigkeiten habe, der Gemeinde helfen. Also ist schwierig zu verstehen, jemand, der in Gefangenschaft ist, der Schwierigkeiten erleidet, möchte jemandem helfen, möchte daran beteiligt sein, dass die Gemeinde sauber läuft. Und so sitzt er dort im Gefängnis und denkt sich, ich schreibe einen Brief an die Epheser. Und der Epheserbrief ist klar aufgeteilt. Die Verse oder die Kapitel 1 bis 3, da handelt es oder da geht es um eine Zusammenfassung des Evangeliums. Während Kapitel 4 bis 6 eine Relevanz, eine Gegenwartsrelevanz darstellen. Das bedeutet, wie reagiere ich jetzt auf dieses Evangelium? Also es geht um die gute Botschaft von Jesus Christus. Menschen mit Gott zu versöhnen, alle Nationen, Sprachen und Kulturen. Jetzt hören wir daraus, es gibt nicht mehr das eine Volk Gottes, die Juden, sondern es gibt jetzt viele, das Volk wurde erweitert in Jesus. Also nicht nur Juden. Und was wissen wir, was passiert, wenn verschiedene Kulturhintergründe aufeinandertreffen? Was denn? Es entsteht Spannung. Das Verständnis von einem Afrikaner ist anders wie von einem Deutschen, von einem Russen oder von einem Amerikaner. Also wir sehen gerade in der aktuellen Situation, wir haben eine Corona-Krise und die Menschen, die Nationalitäten reagieren anders. Die Franzosen kaufen Wein ein, die Amerikaner, die machen auf Rambo und kaufen Magazine und Waffen ein. Und die Deutschen, die kaufen Klopapier. Keiner weiß warum, aber Klopapier. Auf jeden Fall gibt es Unterschiede. Es gibt Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Menschen, zwischen Mann und Frau, Interessengruppen und Menschentypen. Es gibt Leute, die sind eher sachlicher, emotionaler, ruhiger, lebendiger. Und diese ganzen Leute, die treffen in die Gemeinde. Und die Kommunikation untereinander kann manchmal dazu führen, dass Missverständnisse oder Barrieren entstehen. Auch wegen der Sprache. Aber manchmal spricht man mit dem anderen und weiß nicht, was er von einem will. Weil es manchmal wirklich aneinander vorbeigeht. Und so schreibt Paulus an die Epheser. Und Ephesus war eine Hauptstadt in Asien zur Zeit der Römer. Und wir wissen, dass Hauptstädte zu der Zeit sowieso multikulturell waren. Römer, die haben eine pluralistische Gesellschaft geführt, verschiedene Weltanschauungen, verschiedene Religionen, verschiedene Meinungen. Und weil es eine Hauptstadt ist, ist auch das, was dort lebt und an Gedankengut da ist, wichtig für umliegende Städte und Dörfer. Und Paulus muss somit seine Worte gut wählen. Warum? Erstens, er schreibt auf Pergament. Pergament ist teuer. Also seine Worte müssen Gewicht haben. Die Sachen, die er sagt, sagt er nicht aus Versehen. Da es eine Hauptstadt ist, zweitens, geht dieser Brief auch an andere Gemeinden. Das bedeutet, es wird ein Rundbrief, also muss er ihn allgemein halten. Drittens muss er trotzdem versuchen, die Situation jeder Gemeinde zu treffen. Also eine schwierige Angelegenheit. Und so möchte eben Paulus die Gemeinden ermutigen in schwierigen Zeiten. Und so beginnt er eben den Epheserbrief mit dem Evangelium. Dass wir jetzt neue Menschen sind, aufgeweckt mit Jesus Christus und dass das Alte vorüber ist. Dass er selber Apostel für die Nation ist und nicht nur für die Juden. Dass jetzt Einheit ist in Jesus. Wir sind jetzt eins in Jesus und es heißt willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause ist auch unser Motto und das möchte ich dir zusprechen. Auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen. Willkommen zu Hause, weil das ist Gemeinde. Und er zeigt auf, wie verschiedene Menschen in einer Gemeinde sind. Ja, verschiedene Ämter, verschiedene Positionen, aber doch alle eins sind durch den einen und denselben Geist, was so wichtig ist. Und so beginnt er dann in Kapitel 4, in dem wir uns befinden mit deshalb oder der Tenor dieser Kapitel sind deshalb. Also, weil ihr das jetzt gehört habt, deshalb reagiert so. Und jetzt sind es trotzdem Konflikte in der Gemeinde. Wir sollen anders sein wie in der Welt, beziehungsweise wir sollen anders leben wie vor unserer Bekehrung. Wir sollen nicht mehr in alten Mustern leben. Wir sollen anders sein zu uns selbst, zu anderen Menschen, zu unserer Familie, zu unserer Gemeinde. Und die Situationen in der Welt und in der Gemeinde sind manchmal ähnlich. In der Welt gibt es verschiedene Kulturen, verschiedene Situationen und es gibt verschiedene Menschen. Und dann entsteht Spannung und oft ist die Reaktion Krieg, Feindschaft und Dominanz. Während in der Gemeinde die gleiche Situation stattfindet, Kulturen unterschiedlich, Situationen sind auch unterschiedlich, Menschen noch unterschiedlicher. Und Paulus sagt, aber euer Verhalten soll anders sein. Ihr sollt anders sein. Wir sind jetzt Christus unterstellt. Keine alten Muster mehr. Wir sollen einander wertschätzen. Und darüber möchte ich heute predigen. Über Wertschätzung. Was so wichtig ist in unserer Zeit, dass wir wertschätzen. Wikipedia sagt zum Thema Wertschätzung, dass es eine positive Bewertung des anderen ist, des Menschen gegenüber. Und sie gründet auf eine innere Haltung, ja, dem Menschen gegenüber. Das bedeutet in seinem Ganzen, jetzt nicht nur, was dir an ihm passt, sondern du wertschätzt ihn ganz. Und es ist unabhängig von Taten oder von Werken oder von Leistungen, die diese andere Person dir gegenüber bringen könnte. Man könnte auch andere Worte benutzen, wie Respekt, Wohlwollen oder Interesse, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit. Das ist Wertschätzung, laut Wikipedia. Und dann bin ich schon bei meinem ersten Punkt. Wertschätzung baut auf. Im Vers 29 steht drin, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein, denn dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Die Elberübersetzung sagt auch, gut zur notwendigen Erbauung. Und darum geht es. Das, was wir sagen, das, was wir, wie wir mit dem Nächsten umgehen, wie wir dem Nächsten begegnen, da sollen unsere Worte nicht faul sein oder nicht schlecht sein. Dazu komme ich später noch, was das bedeutet. Also faul im Sinne von kaputt. Nicht stark oder verfaulend, schimmelnd. In meiner Praktikumszeit war ich 2 Wochen auf Berua und wir hatten eine praktische Woche. Wir haben mitgearbeitet, wir haben am Alltag dort geholfen, wir haben Zimmer ausgekernt, hat richtig Spaß gemacht. Wer mich auch auf Instagram verfolgt hat, hat gesehen, wir hatten Spaß in Vollkörpermontur. Und dann war die Situation, dass wir abends das Essen vorbereitet haben, was zu unserem Job gehört hat, und um 17.30 Uhr war Essen. Und um 18 Uhr haben wir abgebaut. Weil erstens, wir wollten nicht den ganzen Abend da sein, wir müssten noch spülen und aufräumen. Und wir dachten, eine halbe Stunde reicht. Und wir hatten Brüder aus Frankreich, aus einer afrikanischen Gemeinde, und die kamen punkt 18 Uhr, als wir aufräumen. Und dann kam einer zu uns in die Küche. Ich habe da mein Tablett aufgeräumt, die Sachen, wo das Essen drin war, gehe Richtung Küche, ja, stehe vor der Küche und er versperrt mir den Weg. Er sieht mich aber nicht. Also warte ich, ja, was bleibt mir übrig? Soll ich ihn schucken? Nee, kann ich nicht. Ich muss warten. Und er regt sich auf und erzählt und macht. Und dann nimmt er mit seiner Hand und schlägt mir gegen das Tablett und tut sich weh. Und geht beiseite und guckt mich an. Ich dachte mir, ui, das wird gut. Ich bin einfach weitergegangen. Schließlich kann ja passieren. Und dann guckt er mich an und sagt, man kann auch Entschuldigung sagen. Und ich dachte mir in meinem Herzen in dem Moment, wie bitte? Du schlägst dich selbst an dem Tablett und erwartest von mir, dass ich mich entschuldige. Und da hat es bei mir angefangen zu rudern. Und dann kam noch dazu, dass er uns angemuckt hat, dass wir ja so früh aufräumen, dass das nicht in Ordnung ist. Aber kann ja passieren. Dieses kann ja passieren, da dachte ich bei mir, Entschuldigung, ihr kommt eine halbe Stunde später. Alle anderen haben sich auch aufgeregt. Und dann stehe ich vor ihm, er guckt mir ins Gesicht, ich gucke ihm ins Gesicht. Und dann denke ich mir, in meinem Innern geht ein Film ab und ich sage, es tut mir leid. Und schlagartig ändert sich die Situation. Er guckt schon freundlicher. Für ihn ist die Sache schon wieder erledigt. Er geht raus. Hey, bei mir geht auch die Luft raus. Ich kann weiter arbeiten. Ich habe gesagt, lassen wir das so stehen. Mein Gedanke war in diesem Moment, das ist doch mein Bruder. Und wenn es ihm wehtut, wenn er das so versteht, dann kann ich jetzt nicht um die Ecke kommen und ihm das jetzt aufdrücken. Und so habe ich ihm eben um Vergebung gebeten. Hier geht es gar nicht um diese tolle Art und Weise und wie toll ich nicht bin. Mir geht es darum, in dieser Geschichte zu sagen, dass wir einander wertschätzen sollten, den Wert des Nächsten nicht vergessen sollten und über den Nächsten stehen sollten. Also waren meine Worte, die ich an ihn gerichtet habe, heilsam. Sie waren gut, ja, sie waren notwendig. Sie haben die Situation gewendet, die Not bei ihm und auch bei mir. Und schlussendlich sollen wir uns nicht über den Wert des anderen rüberstellen. Schließlich hat jeder Mensch einen Wert. Und so schreibt Paulus, wenn er das Wort aufbauen benutzt, das griechische Wort oikodumen, was so viel wie Erbauung oder Bau bedeutet, aber tatsächlich so wie es heißt, erbauen oder bauen an einem Bauwerk. Das bedeutet, dass alle unsere Worte tatsächlich an dem Bau, an der nächsten Person mitbauen, mit aufbauen. Und so ist die Frage, wenn du zum Beispiel renovierst du dein Zimmer mit Mörtel? Oder baust du ein Haus mit Mörtel oder mit einem Stein? Wenn du den Mörtel nimmst, dann verstärkst du die Ziegelsteine, auf denen der ganze Bau dann steht. Und aufbauen ist praktisch ermutigen. Die Gaben des Nächsten zu sehen, loben, also zu sagen, wow, das machst du gut. Zu unterstützen, zu feiern, wenn es was zu feiern gibt. Wenn Menschen das erste Mal auf die Bühne gehen, zu klatschen, und wenn sie runtergehen, auch zu klatschen. Oder allgemein im Gottesdienst zu klatschen, wenn Menschen vorne was tun, die Arbeit zu würdigen, in die sich Menschen investieren. Wertschätzung bedeutet aber auch, dem Nächsten die Wahrheit zu sagen. Ich hätte in dieser Situation ihm auch sagen können, hey, du hast übertrieben. Das wäre genauso Wertschätzung. Dem Nächsten nicht irgendwas zu enthalten, wenn ich weiß, dass es wichtig ist. Wie oft das in der Gemeinde passiert, dass wir meinen, in einer Heiligkeit dazustehen und zu sagen, ja, jetzt reagiere ich nicht. Hey, Wertschätzung bedeutet auch, den Nächsten ernst zu nehmen und ihm die Sachen zu sagen, damit er reagieren kann. Wenn du den Stein nimmst, der ja Dinge zerstören kann, so ist das ein faules Wort. Was bedeutet faules Wort? Hey, indem du lügst oder indem du Halbwahrheiten erzählst. Hey, Menschen bauen auf diesen Worten, die du ihnen gibst und irgendwann mal wachen sie auf und sagen, es passt alles nicht. Also der Bau, an dem wir arbeiten, am nächsten Menschen, der bricht zusammen. Oder tatsächlich, wenn wir es bewusst sagen oder bewusst Kritik äußern oder falsche Kritik äußern. Also auf das Motto, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nichts. Das sind genau diese falschen Worte. Und das darf es in Gemeinde nicht geben. Das darf es nicht geben. Und diese Haltung, also dass wir gut am Nächsten arbeiten, dass wir unser Gutes, gute Worte benutzen, die ist notwendig nach der Elberfelder Übersetzung. Und wir sollten eben nicht Nöte schaffen, sondern diese beim anderen abziehen. Und du kannst den Unterschied machen. Wenn jemand aus deiner schwierigen Woche kommt, wo der Arbeitgeber auf dem anderen rumgehackt hat, die Familie schwierig war, weil in jeder guten Familie gibt es mal solche Wochen, wo die Familie auf einem rumhüpft und keine Ahnung, die Katze ist noch gestorben. Ja, das beschäftigt jemand und bei dir war es einfach nur ein schlechter Tag. Und ihr kommt zusammen in die Gemeinde, ihr kommt aufeinander und dann reagiert er schroff gegenüber dir und du kannst in diesem Moment die Lücke, die er in seinem Herzen hat, die bei ihm aufgebaut ist, die kannst du entweder füllen oder noch weiter aufreißen. Ich denke, wir können den Unterschied machen. Und da bin ich schon bei meinem zweiten Punkt. Wertschätzung zieht den Heiligen Geist an. Und tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, damit bestätigt wird, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Wir sind sein Eigentum und somit sollen wir mit ihm leben. Und den Heiligen Geist zieht Einheit an. Und genauso aber schlägt ihn das weg, wenn wir in Gemeinde, in Kämpfen, gegeneinander kämpfen in der Gemeinde. Was sind solche Kämpfe, wenn wir uns anfangen zu vergleichen, wenn wir Machtkämpfe und Neid in die Gemeinde einbringen und so weiter? Wie ist es bei uns? Wie ist es bei mir? Reflektier dich mal, ob unser Verhalten dazu passt. Wir erwarten oft den Heiligen Geist in der Gemeinde, aber manchmal sind es wir, warum er nicht wirkt. Jakobus sagt: Wie kannst du da Gott lieben, den du nicht siehst, aber deinen Bruder hassen, den du siehst? Also das ganze Neue Testament spricht davon, von diesem liebevollen Umgang miteinander. Wertschätzung bedeutet zum Beispiel auch, dem Nächsten zu vergeben. Oder auch sogar Vergebung auszusprechen. Damit der Mensch, wenn er weiß, dass er was falsch gemacht hat, damit er da losgelassen wird und ja, dass es Balsam für die Seele wird. Denk mal darüber nach, wo es vielleicht Zeit ist, wieder Dinge anzusprechen, Vergebung auszusprechen oder zu vergeben. Und es fällt uns leicht, wertzuschätzen, wenn es uns gut geht. Aber wenn es uns schwer geht, ist das Wertschätzen nicht mehr so leicht. Aber ich sage dir, in schweren Momenten ist Wertschätzung Balsam für deine Seele, für meine Seele. Und da bin ich schon bei meinem dritten Punkt. Wertschätzung, wir brauchen eine Wurzelbehandlung. Ich lese die Verse 30 und 32. Ich lese die diesmal aus der Elberfelder Übersetzung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid oder werdet aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott durch Christus uns oder euch vergeben hat. Und Bitterkeit kommt meistens immer an erster Stelle, bevor dann der Rest folgt. Besonders in Krisenzeiten können wir sehen, wie wir sind. Krisenzeiten decken auf, wie wir sind, wie wir zu Gott stehen, zu anderen Menschen stehen und wie wir an uns arbeiten sollten. Und es ist Hammer, in einer Umgebung aufzuwachsen, wo Wertschätzung gelebt wird. Ich kenne den Unterschied zwischen meiner Klasse jetzt auf Berühr und meiner Klasse in der Ausbildungszeit. Bei uns ist das so, wenn jemand nach vorne geht, dann wird er gehypt. Da wird geklatscht, da wird gejubelt, da wird in den Boden gestampft, so dass sich die nächsten Klassen nebenan beschweren, dass wir so laut sind. Und dann kam eines Tages sogar ein Lehrer zu uns, wir hatten den Unterricht, und er guckt uns an, wir haben ihn begrüßt und dann beruhigt er uns und sagt: Hey, ihr müsst jetzt aber ruhig sein. Weil ich habe der Klasse drüben gesagt, dass ich euch bändigen kann und dass ihr bei mir wenigstens ruhig seid. Und für die drei Anheizer in der Klasse, mitunter ich, war das eine herausfordernde Herausforderung und wir haben Gas gegeben. Er hat gelacht, die Klassen waren ruhig, wir haben nichts mehr, nie wieder gehört. Auf jeden Fall war es eine witzige Situation und am Ende des Unterrichts bei der Feedback-Runde hat er gesagt, er hat sich wohl gefühlt bei uns, wertgeschätzt und konnte sein, wie er ist. Und hey, wie wichtig ist so eine Atmosphäre durch Ermutigung. In meiner alten Klasse, in meiner Ausbildung war eher Kritik da, Lästerei und man hat sich nicht getraut, sich selbst zu sein, die Leistung abzugeben, die man vielleicht hätte, die Leidenschaft zu zeigen, die man hat oder gerne in die Schule zu gehen. Und so sagt Paulus, dass wir die Attribute unserer alten Natur und verändern sollen zu der Natur, die wir jetzt haben. Natur bedeutet, dass jemand etwas schafft. Und so hat Jesus durch seinen Tod und durch sein Wirken in unser Leben eine neue Natur in uns geschaffen, ein neues Wesen, einen neuen Menschen. Und so sagt, so sollen wir Bitterkeit, Wut und Zorn, also diese Reaktion, die, wenn jemand uns sticht, in Güte umwandeln. Geschrei und Lästerei, also gelästern, dem anderen das Messer in den Rücken zu jagen, eher mitleidig sein. Und samt aller Bosheit bedeutet, diese Bosheit muss weg und Vergebung muss rein. Nicht dem anderen die Dinge vorzuhalten, sondern ihm sie zu lassen und zu vergeben. Im Griechischen steht bei mitfühlend auch hilfsbereit. Und das ist in unserer Zeit heute, in der wir gerade stecken, so wichtig, dass wir einander helfen. Und die Bibel ist eben voll davon. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus. In Johannes 13, wo die Apostel sind, wo es darum geht, wer der Höchste, der Größte sein soll, da sagt Jesus ihnen, hey, ihr sollt nicht sein wie die Herrscher da draußen, die einander dominieren und unterdrücken. Ihr sollt einander dienen. Oder in Epheser 5, die folgenden Verse oder Kapitel nach unserer Stelle, wo es dann eingeht in die Eheordnung, wo Paulus anspricht, da beginnt er diesen ganzen Einsatz mit, ordnet euch einander unter. Also das Grundprinzip ist, einander zu wertschätzen und unterzuordnen. Und dann sagt er, der Mann ist wie Jesus und die Frau wie die Gemeinde. Die Frau soll den Mann respektieren und der Mann die Frau hingebungsvoll lieben. So wie Jesus die Gemeinde und die Gemeinde Jesus. Dieses Prinzip der Wertschätzung ist sogar in unserem Alltag zu finden. In dem, wo wir am meisten zu tun haben, in der Familie. Aber egal, was wir nicht tun, am Ende muss das Motiv auch stimmen. Nicht nur, dass wir die Sachen tun, weil wir sie halt tun, weil wir sie gelernt haben, sondern aus dem richtigen Motiv. Und die Offenbarung, beziehungsweise der Johannes, der die Offenbarung bekommen hat, da hat Jesus dem Johannes Sendschreiben mitgegeben an Gemeinden. Und eine Gemeinde war die Gemeinde in Ephesus, von der wir gerade sprechen, in der wir uns gerade befinden. Und da lohnt es sich doch mal reinzuhören, was Jesus über die Gemeinde sagt. Und da sagt er in Offenbarung 2, ich kenne deine Werke, also zusammengefasst deine Arbeit, das, was du tust, dein Ausharren, dass du dranbleibst, dass du die Leute, die in die Gemeinde gehen, dass du prüfst, dass du eben keine falsche Lehre in der Gemeinde hast und Lügner entlarvst, damit es euch gut geht. Und dass egal, was passiert, Verfolgung oder nicht, um meinen Namen willen, um den Namen Jesus Christus, dass man dran geblieben ist. Das sieht Jesus. Das ist doch ein super Zeugnis über eine Gemeinde. Aber er sagt dann in den Versen weiter, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wir können alles machen. Wir können so richtige Werketuer werden in der Gemeinde. Aber es bringt uns alles nichts, wenn wir die Liebe zu Jesus vergessen und die Quelle, die in uns, also das Diesel in unserem Motor, rausschmeißen. Wir müssen an Jesus dranbleiben, an der Quelle. Weil wenn wir diese Liebe zu ihm haben und diese begeistert sind von dem, was er tut in unserem Leben oder getan hat, dann können wir andere Menschen aufrichtig lieben und wertschätzen. Ich sag mal aus einem Beispiel, wo ich in der Gemeinde mitarbeite. Ich mache Lobpreis. Und ich könnte mich nur auf die Musik konzentrieren. Ich möchte an dieser Stelle sagen, die Musik ist wichtig. Sonst klingt es nicht schön und das will keiner. Also man konzentriert sich auf die Musik. Aber wenn eine Person überfordert ist, dann kann man sie nicht zu weit nach vorne rücken. Man muss auf die Person sehen. Also liegt der Fokus in unseren Diensten, egal was wir tun, darauf, dass wir die Menschen nicht verlieren und nicht vergessen. Ich habe mich mal mit meiner Freundin darüber unterhalten, über den Gemeindedienst. Und da hat sie diese Worte genannt, ich zitiere sie, fordern ohne fördern ist zerstören. Also wenn wir den Nächsten nicht wertschätzen, ihm was mitgeben, ihnen investieren, dann fordern wir manchmal zu viel, als die Person uns geben kann und zerstören so. Natürlich ist Exzellenz wichtig und dass wir uns auch verändern, dass wir an uns arbeiten, aber es gibt alles eine Grenze. Und so möchte ich zum Schluss kommen. Ich möchte die Situation ein bisschen praktisch machen. Du weißt, welche Situation oder in welcher Situation wir gerade sind. Die Medien sind voll davon und die meisten oder viele Leute können es nicht mehr hören. Gerade jetzt ist es so wichtig, den Nächsten wertzuschätzen. Es gibt Menschen, die gehen mit der Situation easy, lockig, flockig um. Aber andere Menschen leiden unter dieser Situation. Und wie ich vorhin gesagt habe, in den Punkten, du kannst der Unterschied sein. Deswegen nimm dein Telefon, ruf jemand an. Sei Teil dieser Situation. Bete mit ihm, sprich mit ihm. Ermutige ihn, wenn du so eine Person bist, wo du sagst, hey, ich komme mit der Situation gut klar. Aber wenn du sagst, hey, mich überfordert diese Situation, dann möchte ich dich auch ermutigen, schnapp das Handy und ruf jemanden an, den du vertraust und vertraue ihn dir an. Weil dafür sind wir Gemeinde. Oder ein Buch, was ich gerade lese mit meiner Freundin, das 5 Sprachen der Liebe, was dann auch schon eher in den Alltag gehört. Nämlich den anderen wirklich wertzuschätzen, indem du ihm Aufmerksamkeit schenkst. Ihn siehst, ihn verstehst oder versuchst zu verstehen. Natürlich wird es nicht immer funktionieren. In den 5 Sprachen der Liebe, da gibt es 5 Sprachen. Die 5 Sprachen sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, also Zeit für mich, nur für mich, du und ich, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und besonders in unseren Familien sollten wir wissen, was der Nächste gerade braucht in dieser Situation heute, damit wir ihn aufbauen können. Aber ich möchte auch ein bisschen auf deine Person, auf mich, auf dich eingehen und mal davon sprechen, was ist, wenn ich nicht wertschätzen kann. Es gibt Menschen oder Menschengruppen, die Wertschätzung mit Leistungsdenken verbinden. Wo es darum geht, dass wir eben wertschätzen, weil wir es halt tun in der Gemeinde. Und ich möchte dir sagen, darum geht es nicht. Und ich möchte dir aber auch sagen, dass Jesus der Erste war, der dich geliebt hat und der dich wertgeschätzt hat. Und dass er dir Gnade gibt und nicht von dir verlangt, dass du künstlich sein sollst, sondern dass du dein Bestes gibst und den Rest macht er. Es geht eben nicht darum, dass wir was vorspielen, um schon mal den Druck wegzunehmen. Aber auch an Menschen, die selber Verletzungen in ihrem Herzen tragen. Es gibt Menschen, die wegen ihrer Vergangenheit oder wegen einem kaputten Vaterbild Wertschätzung nicht weitergeben können. Wenn man den Wikipedia-Bericht weiterliest, dann steht da, dass es ein Aufwiegen zwischen Wertschätzung und dem Selbstwert gibt. Nämlich Menschen mit wenig Selbstwert können auch wenig selbst oder wertschätzen, heißt es. Und Menschen mit einem höheren Selbstwert können eher wertschätzen. Ich möchte da gar keine Studie über dich führen oder über mich oder da irgendwie aufdrücken. Aber ich spreche einfach aus Erfahrung. Und da erzähle ich dir auch gleich was. Tatsächlich aber, wenn du sagst, ich kann nicht wertschätzen, weil ich verletzt bin, möchte ich dir sagen, vergeb, leg es ab vor dem Kreuz von Jesus und lass dein Herz heilen, indem du die Sachen loslässt. Ich möchte dir zusprechen, dass Jesus dich liebt. Hey, Johannes 3,16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. So sehr bist du ihm wert, dass er diese Welt nicht sich selbst überlassen hat, sondern Jesus geschickt hat, damit er dich finden und fangen kann und wieder in seine Gegenwart ziehen kann. Damit es wieder möglich ist, mit dem Vater Gott zu tun zu haben, Gemeinschaft zu haben. Er vergibt dir deine Schuld nach 1. Johannes 1,9, wenn wir zu ihm kommen, weil Gott den Wert in dir sieht. Und ich möchte dir einfach aus meinem Leben ein bisschen erzählen, weil Wertschätzung in meinem Leben doch schon ein Thema war. Ich war nach der Grundschule zu schlecht, um auf eine Realschule zu gehen oder auf ein Gymnasium und bin stattdessen auf der Hauptschule gelandet. Und das war ein hartes Pflaster für mich. Ich habe Mobbing erlebt. Und um einmal zu erklären, was so eine Situation ist, an die ich mich noch stark erinnere, ist, dass ich in der Schule saß, ein Mädchen nach vorne gegangen ist an die Tafel, gefragt hat, wer mich alles hässlich findet und wer mich alles hasst. Und die Finger gehen hoch, ich habe noch in den Raum geguckt. Und dann hat sie die Kreide genommen und angefangen, an die Tafel Striche zu ziehen, wie viele Leute das sind. In diesem Moment von dieser Ablehnung, von diesem, ja, dass die Leute mich abstoßen, hatte ich ein Blackout, bin raus aus dem Zimmer, habe meine Ruhe gebraucht. Also diese Konfrontation mit Wertschätzung, die hatte ich Tag für Tag. Ich hatte keine Lust auf die Schule. Ich habe auch oft meine Lehrerin ignoriert, weil ich dachte, sie tut nichts dagegen. Die Schüler hassen mich sowieso. Für was bin ich überhaupt hier? Ich hatte Minderwertigkeitsgefühle, weil keine Wertschätzung da war außerhalb meines Zuhauses. Aber ich bin meinem Vater so dankbar dafür, für das, was er gemacht hat. Nämlich weiß ich, dass mein Vater, er hat Schichtarbeit gearbeitet. Das heißt, mal war er da, mal war er richtig müde von der Nachtschicht, mal kam er direkt von der Arbeit. Mal bin ich nach Hause gekommen, da war er im Wohnzimmer. Mal war er gerade mit mir durch die Tür gekommen, war noch in Arbeitsmontur. Und ich weiß immer, dass er nach vorne gegangen ist, vor die Tür, immer. Er ist immer gekommen und hat mich in den Arm genommen. Manchmal habe ich es gebraucht, manchmal hatte ich einen Tag in der Schule, da dachte ich, lasst mich doch einfach alle in Frieden. Und da hat er mich genommen, hat sich an mich rangedrückt und hat gesagt, ich liebe dich. Und das war für mich Wertschätzung, das war für mich ein Halt. Und ich möchte dir zusprechen, dass Jesus, dass Gott der Vater dich auf diese Art und Weise liebt. Egal, was gerade in deinem Leben passiert. Egal, wie gerade die Situation aussieht. Ob du das möchtest oder nicht, Gott liebt dich. Gott liebt dich von Herzen, dass er dich zu dir zieht, zu sich zieht, die ganze Zeit zu sich zieht. Was wir aber machen müssen, ist nachgeben und sagen, ja, Jesus, ja, Vater Gott, ich möchte in deine Gegenwart kommen. Bedeutet dann auch, die Sachen abzugeben. Ist vielleicht schwierig, aber am Ende bist du frei und am Ende kannst du Menschen lieben und sie sehen, wie Gott sie sieht. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du König bist der Welt und dass du, Herr Jesus, am Kreuz alles vollbracht hast. Herr, du bist für uns gestorben, für unsere Sünden, für unsere Schuld, wo wir vielleicht andere Menschen genauso, ja, nicht wertgeschätzt haben, angegriffen haben oder nicht für sie da waren. Vielleicht aus Gründen, weil wir selber verletzt sind. Egal was, du vergibst uns, du liebst uns, du nimmst uns an, Herr Jesus. Und dafür danke ich dir. Herr, und ich möchte diese Vergebung, Herr Jesus, reinsprechen, jeden Einzelnen, der diese Vergebung annehmen möchte von dir. Aber genauso bitte ich dich, dass du die Herzen berührst, dass du Weichheit schenkst, Herr Jesus, dass die Herzen weich werden und nicht Stein werden, Herr Jesus, dass Vergebung möglich ist, Herr Jesus. Ich bitte dich um Freiheit, Herr Jesus, dass wirklich deine Kraft jetzt in diesem Moment, da wo die Menschen zuhören, dass sie fließt, dass die Menschen deine Gegenwart spüren können, Herr Jesus. Und dass du sie berührst in ihrem Herzen, da wo sie sind. Herr, ich danke dir für alles, was du tust, dass du gut bist und dass du uns nie vergisst und nie verlässt, egal was nicht passiert in unserem Leben, Herr. Ich gebe dir die Ehre. Amen.
Wow, eine Hammer-Message. Vielen Dank, Simon. Ich hoffe, dass dir Gottes Gedanken wirklich geholfen haben, Gottes Wertschätzung für dich einmal in deinem Herzen aufzunehmen, aber dann auch, dass du Gottes verrückte Familie, die man Kirche nennt, auch mehr und mehr wertschätzt und dir einfach im Herzen vornimmst und Jesus da auch einlädst, dass wir einander wirklich wertschätzen. Aber weißt du, eine Sache ist mir sogar noch wichtiger. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du wertschätzt, was Gott durch Jesus für dich getan hat. Wir lesen mal in den Timotheusbriefen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist eigentlich das, was Gott ganz grundsätzlich möchte. Das ist sein Wille. Und das ist auch ganz besonders sein Wille jetzt in dieser Zeit und auch für dich, wenn du dieser Predigt zuhörst. Er möchte, dass du gerettet wirst und dass du ihn erkennst. Das passiert, indem du verstehst, wer er ist, was er für dich getan hat, aber auch, wer du selbst bist. Die Bibel ist ziemlich eindeutig darin, dass es einen weitaus schlimmeren und dramatischeren Virus, eine viel krassere Seuche gibt als den Coronavirus. Die Bibel nennt das Sünde und was sie damit meint, ist, dass Menschen sich überhaupt nicht für Gott, ihren Schöpfer, interessieren. Dass Menschen überhaupt nicht nach ihm fragen, dass Menschen überhaupt keinen Wert darauf legen, was er eigentlich für Pläne für ihr Leben hat. Und dass sie auch überhaupt kein Interesse an den Dingen haben, die er ihnen gibt als Gebote. Und zwar nicht, um sie einzuengen, sondern weil er eigentlich möchte, dass ihr Leben gewinnt. Und dann fangen Menschen an, sich selbst zu zerstören. Sie fangen an, andere Menschen zu verletzen und sie fangen an, diesen Planeten ins Chaos zu stürzen. All das nennt die Bibel Sünde, die größte Seuche der Menschheitsgeschichte. Und es gibt nur ein Gegenmittel. Gott musste Mensch werden. Jesus hat sich einen menschlichen Körper angezogen. Er hat sich eine Haut angezogen. Fleisch und Blut ist er geworden. Hey, er ist einer von uns geworden, um für die Menschheit zu sterben. Das ist eigentlich das große Ziel seines Lebens geworden. Er wusste, dass zwischen dir und dem Vater im Himmel ein gewaltiger Graben ist, der durch nichts überwunden werden kann, außer dadurch, dass er sein Leben für dich gibt. Gott ist derjenige, der alles sieht, was Menschen tun. Gott ist derjenige, der absolut gerecht ist, der vollkommen gut ist. Und dadurch muss er alles, was böse ist, sogar bestrafen. Hey, und dieser Strafe, der können wir tatsächlich nur entgehen, indem wir uns Jesus anvertrauen, indem wir dem vertrauen, was er für uns getan hat, indem wir verstehen, dass sein Tod am Kreuz eigentlich das Entscheidende ist, um uns Menschen gesund zu machen, dass wir Vergebung haben können, dass wir aber auch neue Menschen, veränderte Menschen werden können. Und ich möchte dich auch heute Morgen wieder dazu einladen, dass du dein Leben und dein Herz für diesen Gott öffnest, der dich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Und Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du jetzt im Moment verstehst, dass es eine weitaus dramatischere Seuche, eine viel schlimmere Krankheit gibt, als das, was uns im Moment beschäftigt. Es muss etwas aus dem Weg geräumt werden, was zwischen dir und Gott steht. Denn er möchte dein Vater sein, er möchte dich lieben, er möchte dich durch dieses Leben begleiten. Und du darfst einfach jetzt ein Gebet in deinem Herzen sprechen und darfst sagen, Jesus, ich lade dich ein, dass du mir begegnest. Ich lade dich ein, dass du dich mir zeigst. Jesus, ich bitte dich, dass du meine Sünde wegnimmst, alle Schuld, die ich auf mich geladen habe, allen Dreck meines Lebens, dass du mir es vergibst und dass du mich zu deinem Kind machst. Und Gott sagt uns, wenn wir so zu ihm beten, dann möchte er darauf auch antworten und wir dürfen seine Kinder sein. Hey, Gott segne dich dazu. Ich möchte noch ein paar Dinge mit dir teilen, die mir zum Abschluss wichtig sind. Der erste Gedanke ist, dass wir weiterhin beten für diese ganze Situation, für alle, die etwas zu sagen haben in unserem Land, für alle, die Verantwortung tragen, für alle, die sich im Moment vielleicht gerade wirklich einen Wolf arbeiten, um mit dieser Krise fertig zu werden. Lasst uns für diese Menschen weiterhin beten. Unsere Welt, unsere Gesellschaft braucht das Gebet, was wir als Christen geben können, als Kinder Gottes. Und als zweites möchte ich dich bitten, dass du weiterhin jetzt auch diese Predigt umsetzt und dass wir einander wirklich wertschätzen und Kontakt miteinander halten, auch innerhalb unserer Gemeindefamilie. Hey, und dass du auch die Gelegenheiten nutzt, um irgendwo vielleicht Nachbarn und Freunden und Arbeitskollegen durch Anrufe oder was auch immer einfach Wertschätzung zu zeigen. Du kannst so richtig, richtig ein helles Licht sein in diesem Moment und das ist was absolut Cooles. Und dann ein letzter Gedanke zum Schluss. Und das ist einfach dieser Gedanke. Weißt du, ein Wasserfall, wenn du ihn mal besuchst und du fährst hinterher wieder nach Hause, dieser Wasserfall, der wird nicht aufhören, irgendwie in die Tiefe zu stürzen. Da wird immer Wasser nachkommen. Es sei denn, wir haben irgendeine krasse Dürre, ich weiß. Aber das läuft, auch wenn du nicht da bist, auch wenn du gerade diesen Wasserfall nicht zuschaust. Ja? Wir sind in einer ähnlichen Situation als Gemeinde, nämlich dass Wasser läuft. Was meine ich damit? Unsere Ausgaben, die wir als Gemeinde haben, um all das hier zu ermöglichen, die laufen auch weiter, auch in dieser Krise. Auch wenn wir sonntags niemanden haben, der in den Gottesdienst kommt und der vielleicht was aus seinem Geldbeutel in unsere wunderschöne Investment-Milchkanne hineinlegt. Und da wollen wir dich ermutigen, dass du, wenn Gott es dir aufs Herz legt, weiterhin dich auch in unsere Gemeinde investierst, wenn dir das hier wichtig ist. Du kannst einfach auf unsere Homepage gehen, www.ecclesia-pforzheim.de und dort unter der Rubrik Geben findest du alle Infos, wenn du etwas spenden möchtest an unsere Gemeindearbeit. Hey, jetzt möchte ich zum Abschluss noch für dich beten und möchte dich segnen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in dieser Situation, in der wir gerade stecken, dass du da bist und dass du sie unter Kontrolle hast und dass du der Herr bist und dass du auch dieser krassen Zeit schon jetzt eine Grenze gesetzt hast, Herr. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen, der jetzt hier gerade zuschaut, Herr, dass du ihn segnest, dass du diese Person mit deinem Frieden erfüllst, mit Hoffnung erfüllst, dass du einfach dich selbst diesen Personen zeigst, Herr, und sie einfach in eine Beziehung, in eine Verbindung mit dir eintreten können und einfach auch erleben, Herr, dass du derjenige bist, der mit uns durch dick und dünn geht. Im Namen Jesus. Amen. Macht's gut. Ich wünsche euch eine gute Woche und Gottes gute Gedanken in eurem Leben. Tschüss.